Ja, ich werde noch einen Nachtrag zu den Informationen weitergeben. Ab dem Sonntag, 9. Mai, singen wir hier wieder singen im Gottesdienst. Das Singverbot ist aufgehoben worden und ab dem 9. Mai wird wieder jemand vorne Musik machen. Der nächste Sonntag wird es noch ab Folie sein. Der 2. Mai ist Kleingruppensonntag und der 9. Mai wird dann wieder jemand vom Lobpreisteam eingeteilt sein und dann hier spielen und wir dürfen mitsingen. Auch mit Maske, aber wir dürfen mitsingen dann wieder. Dann wisst ihr das auch schon so im Voraus. Frage, hat jedes Volk so einen Stein am Platz? Ist das gut? Nehmt den mal ein in die Hand. Lasst ihn mal einfach ein bisschen wirken in eurer Hand. Wenn du angegriffen wirst mit Wort, wie tust du dich verteidigen? Ich sehe dich besser so, Toni, oder du mich. Wie tust du dich verteidigen, wenn jemand dich angreift? Schlägst du zurück mit der gleichen Art? Du hast gehässige Bemerkungen okay, machst die Faust im Sack? Du hast spotten? Oder du hast den anderen anlächeln? Oder schweigen. Es gibt verschiedene Taktiken, wie dass man darauf reagiert, wenn uns jemand angreift. Ich rede jetzt nicht von einem körperlichen Angriff, sondern eben einen Angriff mit Wort. Und das ist ein Thema von heute Morgen. Wie tun wir uns verteidigen, wenn wir angegriffen werden? Und wir sind in der ganzen Predigreihe inne von der Waffenrüstung von Gott. Epheser 6. Und da haben wir ja schon bisher gehört, wie die Waffenrüstung aufgebaut ist. Von den römischen Legionären hat der Paulus das Bild genommen. Die erste Predigt war der Gurt von der Wahrheit. Das zweite der Panzer von der Gerechtigkeit. Das dritte waren die Schuhe von der Bereitschaft, das Evangelium weiterzugeben. Und heute haben wir einen neuen Teil. Und ich lese euch drei Verse aus dem Kapitel 6, 10 bis 20 und dann noch der 10 bis 12 und dann noch der Vers 16. Der Paulus schreibt den Epheser: Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Also der Paulus zeichnet ein düsteres Bild, was die Menschen angeht, was die Menschen angreift. Dann aber kommt er auf den Vers 16. Ja, es reagiert nicht. Okay, merci Leuk. Vers 16. Zusätzlich zu all dem, also zu den ersten drei, was ich schon erwähnt habe, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Cyberwar, Krieg. Krieg mit Waffen, stellt man sich da vor. Viele werden auf die Menschen gespickt, geschossen. Und jetzt haben wir eine Verteidigungswaffe, die der Paulus hier erwähnt, das ist der Schild. Den Schild des Glaubens. Man sieht so ein Schild abgebildet, wie die römischen Legionäre sich verteidigt haben mit dem Schild. Ein grosser, länglicher Schild, je nachdem 1,5 bis 2 Meter hoch, sie sich gut hinten dran ducken. 2 Holzplatten, wenn die Brandpfeile gesteckt haben in dieser Platte, dann hat die Flammen am Brandpfeil ist verlöscht. Sie ist gesteckt im Schild, aber sie hat den Schild nicht durchschlagen können. Und die Flammen ist dann so erstickt. Es war eine wunderbare Abwehr für die leichten Geschütze. Ich rede jetzt nicht von den Speeren, aber die leichten Geschütze von den Pfeilenbögen gegen die Brandpfeile. Das war das Bild, das Paulus aufnimmt, weil das war bekannt, dass die Römer so ausgerüstet waren. Und jetzt geht es in diesem Vers um zwei Hauptthemen. Das eine ist der Schild, den ich erwähnt habe. Aber vor dem Schild möchte ich auf das eingehen, auf das Wort, das Böse, weil das braucht es, damit man überhaupt ein Schild nötig hat. Und jetzt möchte ich einfach sagen, ich möchte euch nicht Angst machen vor dem Bösen. Aber ich möchte uns auch zeigen, dass unser Menschenverstand uns aufzeigt, dass das Böse in dieser Welt existiert. Ich meine, wenn wir täglich Nachrichten hören oder Fernsehen schauen, dann hören wir von Gewalt, von Mord, Vergewaltigung, Drogenhandel, Terrorismus, Menschenhandel, Okkultismus und so weiter. Das ist präsent, täglich. Das ist in unserer Welt. Seit die Welt gefallen ist, gehört das zu unserem Leben dazu. Nicht immer im gleichen Ausmaß und in unserem Land nie in dem Ausmaß wie in anderen Ländern. Natürlich. Wir sind da noch verschont vor vielem. Aber das Böse ist eine reelle Macht. Nicht etwas Unbestimmtes, sondern nach der biblischen Sicht der Ursprung von einer Person. Könnt ihr das lesen? Schlecht das Rot. Das Böse oder der Böse, was steckt da dahinter? Und da gibt es verschiedene Begriffe, verschiedene Worte. Das eine ist einfach mal die Person vom Teufel. Er wird auch Satan genannt. Im Alten Testament gibt es wenig Stellen dazu, aber eine ist eine bekannte Stelle, Hiob, wo Gott am Teufel zugesteht, dass er den Hiob darf angreifen. Er darf ihn nicht töten, aber er darf ihm praktisch alles nehmen, sogar seine Gesundheit. Aber das letzte Wort hat immer noch Gott in dem Ganzen. Im Jesaja 14,12 wird das Böse oder der Böse genannt als gefallener Engel oder Luzifer auf Latinisch, der Lichtbringer. Jetzt sehen wir, Jesus sagt, ich bin das Licht für die Welt. Satan verstellt sich, verkleidet sich in eine Lichtgestalt, die vordergründig Licht bringen und die Absicht dahinter ist das Böse und das Gemeine. Er hat einen anderen Namen auch noch, der Diabolos, der Durcheinanderbringer, der, der unseren Verstand, unser Denken, unser Handeln will durcheinander bringen. Das ist sein Ziel. Er wird auch Feind Gottes genannt. Und mit dem sehen wir es, ist, und der Paulus geht ja noch im Neuen Testament auf das ein, dass der Teufel eine Macht ist und eben eine Person. Jesus hat das handfest erlebt in seinen 40 Tagen in der Wüste, wie der Teufel ihn dreimal massiv angegriffen hat und versucht hat, dass Jesus seine Kompetenzen überschreitet. Dass Jesus das Heft an sich reißt und sich löst von Gott. Das war das Ziel von Satan, weil er nicht ausstehen kann, wenn Menschen mit Gott im Reinen sind. Noch im Garten Gethsemane, kurz vor der Verurteilung von Jesus, hat der Teufel Jesus dazu bringen, dass er seinen eigenen Willen würde durchsetzen. Und das Kampfgebet von Jesus war, Vater, ich will das nicht, was jetzt auf mich zukommt, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille, Herr. Und dort, es wird nicht ausdrücklich genannt, aber dort war ein Kampf von Jesus gegen Satan, dass Jesus nicht der Versuchung unterliegt, dem Satan nachzugeben und zu sagen, also jetzt gehe ich den einfacheren Weg. Dann hat er sich aber von Gott abgekapselt. Dann wäre die Lösung vorbei gewesen. Jesus hat es nicht gemacht. Und Paulus warnt seine Leser davon, dass man sich auf den Fürst von der Finsternis, wie er auch noch genannt wird, dass man sich auf ihn einlässt. Wer sagt, Satan ist hinterlistig, er will zerstören, er will Gott schlecht machen. Adam und Eva hat er ins Ohr geflüstert, meint es Gott wirklich gut mit euch? Hat Gott wirklich gesagt? Wie schnell kommt so ein Gedanke rein und frisst sich nachher in unserem Hirn ein? Also er will nicht nur Menschen von Gott abhalten, sondern er will auch denen, die schon glauben, ihren Glauben kaputt machen, ihren Glauben untergraben. Und jetzt muss ich etwas sagen, was nicht angenehm ist, aber es ist Realität. Bist nicht erstaunt, wenn der Teufel dich angreift. Jetzt kommt nochmal eine Aussage, die vielleicht massiv tönt. Wenn der Teufel dich nicht angreift, nie angreift, dann ist dein Glaube nie. Dann ist dein Glaube an Jesus zu lau, zu schwach. Also, der Teufel greift nur dort an, wo er einen Grund hat zum Angreifen. Nämlich dort, wo Menschen sich mit Jesus verbinden und ihm gehorsam wollen dienen, mit ihm wollen unterwegs sein. Die anderen, die sich nicht um Jesus kümmern, die sind am Teufel egal, die hat er schon in seinem Besitz. Aber er kämpft um die, die mit Jesus unterwegs sind. Darum, weil der Angriff in der Familie Weiss mit eurem Bub, ist für mich auch so ein Angriff von Satan, und er sagt, ich probiere einfach immer auf jemanden loszugehen, um ein grösseres kaputt zu machen. Nicht nur eine Familie, sondern auch zum Beispiel eine Kinderwoche zu stören. Auch so Sachen sind angegriffen vom Bösen, wo er uns fertig machen will. Aber wohlverstanden, noch einmal sage ich, wir sollen jetzt nicht in einer ständigen Angst leben, oh, wenn packt mich jetzt Satan am Wickel und hat etwas im Sinn mit mir. Nein, denn er muss sich auch Jesus unterordnen. Und wir gehören zu Jesus. Er ist stärker. Der C.S. Lewis, der englische Autor, gibt der Rat, man soll die Existenz vom Teufel weder lügnen, noch aber soll man sich übermässig mit ihm befassen. Zur Kenntnis nehmen, es gibt ihn, aber nicht mehr Zeit verbringen im Nachdenken über ihn als über Gott und Jesus. So viel über das Böse, das Grundlegende. Jetzt zum Zweiten. Taktik vom Teufel und das Dritte wird dann sein, wie wir uns verteidigen. Kurz, die Methode vom Teufel ist, wie Jesus im Johannes 10,10 sagt, ich bin der gute Hirte, aber der Dieb, der kommt und will die Schafe zerstören, stellen, verderben. Das ist das Wesen vom Dieb. Der Dieb kümmert sich nicht um seine Schafe. Aber der gute Hirte schaut zu seinen Schafen. Und so schaut Jesus, dass er uns schützen kann vor den Angriffen vom Teufel. Dann machen wir uns bewusst, wenn wir uns Zeit nehmen wollen für das Gebet, plötzlich kommt von hier Gedanken und hier das Telefon und hier Störung und schon ist die Gebetszeit vorbei. Wenn wir uns Zeit nehmen für die Bibel lesen, kommt hier Störung und hier eine und da. Und die Zeit für die Bibel lesen ist auch schon wieder rum. Also das ist normal, dass Satan uns dreifunkt dort, wo wir uns mit Gott wollen, Zeit nehmen. Und in so Momenten muss man vielleicht sagen, Satan, ich merke, du willst mich angreifen, du willst mich stören. Im Namen von Jesus, verschwind und lass mich in Ruhe. Das ist unsere Autorität im Glauben an Jesus, dass wir ihm müssen gebieten im Namen von Jesus. Nicht auf eine Diskussion mit ihm einlassen, sondern sagen, da sind deine Grenzen, Jesus hat dir die Schranke gewiesen und jetzt verschwind. Nicht im Sinn von, ich bin der Sieger über Satan, nein, Jesus ist der Sieger über den Teufel. Das habe ich schon etwa die so praktizieren, wenn ich gemerkt habe, ich kann mich nicht auf Jesus konzentrieren. Da ist eine Störung. Und habe gemerkt, wo die Störung herkommt. Und dann Satan sozusagen in die Wüste schicken, im Namen von Jesus. Er will uns auch einflüstern, wir seien nichts wert. Das ist seine grösste Freude, wenn er uns ein schlechtes Gewissen machen kann. Uns sagen, wir genügen nicht, wir sind unwürdig vor Gott und wir schaffen es nie und Gott hat uns sicher nicht gern und so weiter. Uns die Sünden immer wieder vor Augen halten. Und wir dann so jetzt denken können und sagen, oh ja, jetzt habe ich schon wieder gesündigt. Ach, jetzt spielt es auch keine Rolle mehr, fahre ich halt mit Sündigen immer weiter, ist ja egal. Das wäre eine Freude für den Teufel. Er will, dass wir, dass das Negative in uns innen zur Gewohnheit wird. Aber Gewohnheit, das Negative, soll nicht unser Leben kontrollieren, unser Leben bestimmen. Jesus, seine Liebe, seine Güte soll unser Leben bestimmen. Wenn wir uns zu fest auf diese Seite einlassen, dann werden wir hart. Dann wird unser innere Herz, unser Herz verhärtet. Hart wie ein Stein. Wer hat den Stein in der Hand? Nehmt ihn in die Hand und lasst ihn nicht mehr los, bis ich euch sage. Nehmt ihn mal. Und dann schaut mal, was es macht mit euch. Ja. Ich komme zum dritten, der Schild von der Verteidigung. Mir ist bewusst, dass man nicht alles negativ in dieser Welt oder wo uns Negatives passiert, auf den Teufel einfach abwälzen. Denn Gott hat uns auch einen Verstand gegeben, ein Gewissen und eine Verantwortung. Also das heisst, immer wieder im Blick auf Gott, auf seine Gebote, müssen wir auch schauen, was sie unsere Anteile und nicht einfach andere oder anderen die Schuld geben, wenn etwas schief läuft. Es gibt so Auszüge aus Versicherungsprotokollen von den Versicherungsgesellschaften, die gut zeigen, wie Menschen damit umgehen, wenn sie nicht dazustehen können, wenn sie einen Fehler gemacht haben und lieber jemand anderem die Schuld geben. Ich lese euch mal ein paar Beispiele hier vorlesen, wie das tönen kann. Es hat mit Autofahrern zu tun, die dann müssen schreiben, warum sie den Unfall gebaut haben. Oder was passiert ist. Einer hat geschrieben: Als ich eine Fliege töten wollte, fuhr ich in einen Telefonmasten. Also wer ist jetzt schuld? Hä? Fliege, natürlich. Oder vielleicht noch der Telefonmasten, dass er am blöden Ort gestanden ist. Oder jemand schreibt: Ich war den ganzen Tag Blumen und Pflanzen einkaufen. Und nun auf dem Heimweg mit dem Auto und als ich auf die Kreuzung zufuhr, sprang mich plötzlich ein Strauch an und verdeckte mir die Sicht, sodass ich das andere Auto nicht mehr sehen konnte. Schon noch blöd, was so eine Pflanze macht im Auto. Drittes Beispiel. Ich hatte keine Ahnung, welchen Weg der Fußgänger wählen wollte, also überfuhr ich ihn. Also wenn der Fußgänger nicht weiß, was er will, ist er selber schuld. Mama mia. Letztes Beispiel. Ich fuhr vom Straßenrand mit dem Auto auf die Straße, starrte meine Schwiegermutter an und durchbrach den grün bewachsenen Mittelstreifen. Die Schwiegermutter schuld, wenn ich einen Unfall baue. Und so weiter. Ja. Unsere Verteidigung sollte nicht so sein, die Schuld abwälzen oder auf andere, sondern unsere Verteidigung sollte sein, den Schild vom Glauben ergreifen. Das meint der Paulus. Und was heisst das genau? Der Schild wird, der Begriff vom Schild kommt im Alten Testament mehrmals vor, im Sinn von Gott bedeckt uns, Gott schützt uns, Gott gibt uns Nähe, er tut uns mit Gnade und Barmherzigkeit zudecken. Er gibt uns seine Güte. Da merkt man, dass so hinter einem Schild alles für uns parat ist. Also in dem Moment, wo wir unser Leben Jesus übergeben, sind wir hinter dem Schild geborgen. Sind wir geschützt. Wir sind also in ein neues Reich versetzt worden. Aus dem Reich, aus der Finsternis, wo Satan gehört, sind wir versetzt worden ins Reich vom Licht, wo Jesus gehört. Das ist vielleicht vergleichbar, so knapp, mit einem Vereinswechsel. Wenn ein Hockeyspieler beim SCB unter Vertrag ist und irgendwann ist verleidet, ihm dort weiterzuspielen und sagt, ich gehe jetzt zu den ZSC Lions spielen in Zukunft, dann wechselt er den Verein von heute auf morgen. Und dann ist er nachher zu Zürich angestellt und spielt für die. Und dann kann nicht mehr der Präsident vom SCB kommen und ihm sagen, was er jetzt zu tun hat. Er ist jetzt in Zürich, er hat einen Vereinswechsel vollzogen an einen neuen Ort. Und ebenso ist es ähnlich mit uns, wenn wir den Wechsel vollziehen, wenn wir unser Leben mit Jesus anfangen und mit Jesus gehen, dann verlassen wir das Reich von der Finsternis, wo Satan gehört, und treten ein in das Reich vom Licht, wo Jesus gehört. Dann ist er unser Chef, er ist dann unser Boss, er ist der, der zu sagen hat. Und wenn dann Satan kommt und uns wieder etwas einflüstert, was wir zu tun hätten oder was wir auf ihn sollten hören oder auf ihn schauen, dann können wir ihm eben das sagen: Verschwind, du hast kein Anrecht mehr auf mich. Jesus ist mein Boss. Ich weiß schon, Satan will uns schon immer das Leben schwer machen. Merkst du, wie der Stein schwer wird? Du noch mal vielleicht die flache Hand so. Nein, weniger aufstützen, merkst du, es ist ein Gewicht. Und je mehr, dass man etwas im Raum gibt, oder je mehr, dass man sich mit dem aussetzt, umso mehr Gewicht bekommt das in unserem Leben. Also vergleichbar mit dem, wenn ich Satan immer mehr erlaube, in meinem Leben dürfen, reinzureden, dann gibt das eine Gewichtung, eine andere Gewichtung. Und das Gewicht kann drücken, das Gewicht kann schwer machen, schwermütig, das Gewicht kann aber auch hart machen, unseren Empfindungen. Jetzt aber kommt die frohe Botschaft mit Ostern. Jesus hat das Böse und der Böse besiegt. Er hat gesagt am Kreuz, es ist vollbracht. Mit dem heisst es, die Macht vom Bösen wird gebrochen. Die Macht von Satan wird gebrochen. Zwar noch nicht endgültig, die kommt dann noch in Offenbarung, wird es beschrieben, wie Satan in das Flammenmeer gestoßen wird. Und das ist dann seine ewige Verurteilung. Aber am Kreuz hat Jesus bereits die Macht enorm eingeschränkt. Satan hat nur noch einen begrenzten Wirkungskreis. Aber er tut immer wieder aufbegehren. Jesus hat auch den Tod besiegt, den ewigen Tod. Das heisst, der Tod besiegt heisst Trennung von Gott. Also für uns heisst es, keine Angst vor Satan haben, keine Angst vor Verurteilung haben, das hat Jesus übernommen. Er hat das Gericht von Gott für uns übernommen. Keine Angst vor negativen Einflüssen haben, Jesus hat die besiegt am Kreuz. Keine Angst vor Bindungen, vor Abhängigkeiten mehr müssen haben. Jesus hat alles am Kreuz gedreht für uns. Und wenn es uns immer wieder packt und uns übernimmt, müssen wir uns sagen, das ist zwar noch wie ein Gewicht, etwas Herz da, wo wir blagen wollen, aber Jesus, du hast das übernommen für mich. Du hast das gedreht für mich. Also wenn Satan seine Brandpfeile auf uns abschießt, im Sinne von Anklagen, Verurteilen, du bist nichts wert, du kannst nichts, du bist schlecht, du bist sündig, dann haben wir ihm den Schild vom Glauben entgegen. Der Schild, der sagt, Jesus hat es vollbracht, Jesus ist gestorben für mich, er ist mein Retter, Erlöser, er ist der, der alles hat gegeben für mich. Stellen wir uns vor, alles gegeben heisst, Jesus hat jeden Schmerz auf sich genommen, er hat die Dornenkrone auf seinem Kopf trägt. Er hat jedes Leiden, jeden Spott, alles erträgt. Es gibt keine Folter, keine Qual, kein Leiden, kein Schmerz, wo Jesus nicht trägt hätte. Alles hat er für uns übernommen. was passiert, wenn wir neben dem Schild rausgehen? Deckung verlassen, dann sind wir diesen Angriffen ausgesetzt, diesen Brandpfeilen, die eben heissen können, dann kommt ins Herz rein eine Angst oder ein Neid an einem Menschen gegenüber, eine Eifersucht. Wir werden wütig, mit Grau, wir werden bitter, sogar ein Unglauben gegen Gott kann passieren. Das ist, wenn wir ungeschützt sind. Hinter dem Schild übernimmt Jesus den Schutz für uns. Und wenn wir gleich mal getroffen werden, wenn so ein Brandpfeil uns trifft, dann können wir bei Jesus her und sagen so, das, was jetzt in mir innen verletzt ist, das, was in mir innen hart ist, das bringe ich dir und lege ich dir vor das Kreuz und sage, Jesus, du hast den Stein, das Schwere, das Kalte, das Härte, hast du für mich übernommen und dreht. Und am Schluss vom Gottesdienst feiern wir das Abendmahl und dann kannst du vielleicht auch den Stein, der jetzt schon ein bisschen kalt ist in deiner Hand und hart und schwer, wenn du willst, kannst du ihn dort bei diesem Kreuz deponieren und sagen, jawohl, das, was mich plagt, vielleicht schon lange oder seit heute oder seit gestern, das will ich loswerden, ich will es loslassen und ich lasse los beim Kreuz von Jesus. Und du, Jesus, übernimmst den Stein für mich. Oder du nimmst ihn mit heim und tust ihn daheim im Garten vergraben. Oder schmeißt ihn in den Bach oder was auch immer. Aber nimm ihn nicht in den Hosensack und trage ihn täglich um. Lass los. Aber jetzt musst du den Stein immer noch behalten. Bis nicht kannst du ableben. Du merkst, wie es anhängt, oder? Wenn man am Schweren, am Kalten, am Bösen dranbleibt, hängt es eben an. Und du wirst merken, wenn er ableist, wie der Arm gerade leichter wird. Das bewirkt der Schild vom Glauben, wenn wir es Jesus überlassen. Und ich bin überzeugt, das ist nicht Einbildung. Ich bin überzeugt, das ist Realität. Dass Jesus unser Herz kann befreien kann von Schwerem, von Härtem, von dem, was verknorzt ist. Ja, dass er uns in eine Freiheit kann reinführen und sagen, ich bin da für dich. Ich habe alles gemacht für dich. Ja, Jesus sagt, ich triumphiere. Wie wir das in dem Ende Lied gehört haben. Jesus triumphiert über Hölle, über Tod und Teufel. So möchte ich es zusammenfassen mit dem Vers aus dem Psalm 28, 7. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Also nicht das Schild selber rettet uns, sondern Jesus, der sich als Schild für uns darstellt, er ist der, der unsere Stärke ist, der uns schützt, der mit uns ist. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du gesiegt hast über den Bösen. Ich danke dir, dass du am Kreuz der Böse besiegt hast, dass du den Tod besiegt hast, dass du die Sünde besiegt hast. Alle Gemeinheit, alle Gewalt, alle Ungerechtigkeit hast du besiegt. Du, Jesus, hast über alle Macht und Gewalt die Herrschaft übernommen. Du hast sie entwaffnet und du, Jesus, du regierst souverän. Ich danke dir, dass wir nicht mehr müssen befürchten vor Teufel, vor dem Teufel und seine Taktik und wenn er uns angreift, dass wir uns hinter dein Schild stellen und uns von dir verteidigen lassen. Dass wir uns auf dich berufen und auf deinen Namen, Jesus, dass wir dürfen sagen, du bist unser Retter und Erlöser. Ich danke dir, dass du bei allen Attacken, die auf uns loskommen, dass du uns schützen willst und dass wir uns immer in Erinnerung rufen, Herr, wir sind gehalten von dir, wir sind geschützt von dir. Nicht immer unverletzt, es hinterlässt Spuren und Narben, aber wir werden nicht vernichtet. Nein, im Gegenteil, wir werden einmal in der Ewigkeit bei dir sein. Und ich danke dir, Jesus, dass du für uns der Schild bist und dass du die Brandpfeile abwehrst. Ich danke dir, dass wir zu dir dürfen kommen und ablegen, was uns beschwert, ablegen, was uns plagt, ablegen, was uns Mühe macht. Danke, dass du uns befreist, Jesus. Amen.